Welch festliches Intro.
Ausnahmsweise mal gar nicht synchron. Ich habe aber auch darauf geachtet, dass wir nicht synchron sind. Ich dachte, man muss mal ausbrechen.
Es war wie eine Ouvertüre in der Kirche.
Mhm. Aha. Welche Kirche? Welche Kirche zur Hölle? Die vom Exorzisten?
Ja.
die Kirche, wo Linda Blair und Damien reingehen.
Ja, wahrscheinlich die. Ja, ich weiß nicht. Die Kirchen waren offen, dann waren sie zu, dann waren offen zu. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Status quo ist. Aber ein bisschen kirchliche Stimmung ist ja nicht verkehrt.
Nee, und vor allem Kirchen ernähren sich ja von Fantasiegeschichten, ne? Es ist eine der Sachen, die mich wirklich am allermeisten interessieren, ist, was in der Bibel wirklich nicht unbedingt stimmt. Ich bin jetzt kein Markus Lanz, der sagt das. Was stimmt da? Wer war schuld? Aber es wird mich wirklich geschichtlich...
Das ist so, ne? Wer ist schuld?
Wer hat denn jetzt das mit dem Impfen? Wer war das? Mann, jetzt sagst du das mal. Otto. Herr Haselhorst. Wer war das?
Haselhorst. Otto, du Bastard.
Schicken Sie mir die E-Mails.
Sag den Namen jetzt.
Sag ihn jetzt! Los! Hopfer! Herr Kubicki, warum ist das bei Ihnen alles? Halten Sie die Schnauze! Ja, dazu kommen wir gleich auch noch. Ich würde gerne Zeitmaschine haben und wäre dann gern bei der Bergpredigt von Jesus dabei und diese ganzen Sachen. Man sagt ja, da ist viel ausgedacht, aber Jesus ist natürlich eine historisch verbürgte Person. Wir möchten auch keine christlichen, hier an der Stelle, auch mal keine christlichen religiösen Gefühle verletzen.
Nee. Aber wäre da nicht dein gebildeter Bruder, der ausgerechnet jetzt gerade über das Christentum liest?
Ah, recherchiert hat. Hast du über Ostern recherchiert?
Nein, habe ich nicht. Ich habe nicht recherchiert. Es ist immer so, ich habe immer so Bildungsbürgerambitionen, weil ich mich ja auch, denke ich, wie viele andere Menschen da draußen für zu doof halte. Ich habe ja auch nie studiert. Und dann denke ich immer so, oh, da weiß ich nichts drüber. Russland, warum sind die Russen so, wie die sind? Ich check's nicht. Und dann gehe ich immer gern in den Bahnhofskiosk, wenn ich meinetwegen 5 Stunden mit dem ICE fahre. Und da gibt es dann so Wissensbände, zum Beispiel von Geopanorama Preußen. Da gibt es so Bilder, Kaiserreich war das so, da gibt es so Fotografien aus dem Kaiserreich, weil ich bin ja hier ständig umgeben in Berlin vom alten Kaiserreich, vom Preußen und da musste ich immer wissen, was ist Sache. Und dann Spiegel Edition Russland, das kostet dann so 12 Euro. Und letztes Mal wusste ich nicht mehr, was ich mir kaufen sollte. Ich hatte schon alle möglichen Völkermorde durchgelesen und dann habe ich das Christentum gelesen.
Mhm.
Und das war, die ersten 40, 50 Seiten waren interessant, weil da hat man sich in den größten Textteilen, auf ein Buch berufen, was mich auch schon bei Erscheinung interessiert hat, aber was ich natürlich auch bei Erscheinung schon nicht gelesen habe. Denn ich bin ja... es gibt Gründe, dass ich nicht studiert habe. Das ist Jesus als Mensch. Wer war der Mensch? Jesus. Und aber trotzdem hat es ja scheinbar was genützt, weil ich kann deine Frage recht leicht beantworten. Dieses Ganze mit Geburt und alles ist Fantasie, das ist Märchen. Der 24.12., die drei Könige, die Geburt Jesu Christi ist ein Märchen?
Also es ist noch nicht mal im Ansatz. Es ist noch nicht mal Ansatz. Nein. Irgendein König wenigstens einmal über die Straße gegangen, um eine Art Schriftrolle zu verfassen, um einen Geburtsglückwunsch abzuschicken, der dann per Post vielleicht nicht in einem Stall wir sind hier bei Weihnachten gerade, ne? Aber gut, Ostern, Weihnachten, die sind ja auch verwandt. Dass da ein Papyrus angekommen ist, der bei einem möglicherweise Handwerker, möglicherweise war es eben dann kein Stall, vielleicht war es einfach seine Werkstatt und dann bei Josef im Hinterzimmer, in diesem Art Büro, dann, oh, da hat jetzt mir der König aus dem Morgenland hier zur Geburt unseres Sohnes, Maria, komm doch mal gerade, der hat das geschickt. So, dann wurden in der Geschichte da 3 Könige rausgemacht. Aber dann hätte das ja zumindest so einen ansatzweise geschichtlichen Hintergrund. Das auch nicht.
Alles, was du gerade erwähnt hast, hättest du einleiten können mit den Worten, es war einmal.
Also Fantasy.
Ja, Märchen. Fantasy. Ja, genau, Fantasy, genau. Und erst der Prediger Jesus wird als wahrhaftig gelebter Mensch ja, schon auch genannt, aber die Quellen sind rar. Ich meine, die sprechen immer von dem Messias, aber ich glaube, es gibt kaum Quellen, die das alle so historisch belegen, von Menschen, die dann auch ihn wirklich so erlebt haben. Also es gibt natürlich Historiker, die haben sehr viel geforscht und diese Predigten gab es und es gab die Konflikte, Pontius Pilatus, diese Menschen gab es alles. Das sind historische Figuren, nicht? Aber, was ich meinte ist, die Bibel. Die Bibel wurde erst eine ganze Weile nach Jesus ja geschrieben. Und das war Paulus. Ich glaube, Paulus ist der Einzige, der irgendwie noch bei Jesus am Grab war, der da die ersten Sachen gekritzelt hat. Aber das kam dann erst, das Christentum kam ja erst lange nach Jesus, weil, das klingt jetzt wie eine Pointe, aber es ist so, die haben ja natürlich noch gewartet, dass der wiederkommt.
Nein.
Die haben ja noch,
also das war nicht nur von Weihnachten bis Ostern, das war dann so 300, 400 Jahre.
Ja, der ist ja jetzt zu Ostern, was ist denn jetzt? Jetzt ist ja Ostermontag, jetzt ist er abgedampft. Ne?
Auferstanden.
Karfreitag ans Kreuz genagelt.
So ist es.
Ostersonntag, wann ist er?
Auferstanden. Ah, das sind ja nur zwei Tage. Was sage ich denn von Weihnachten? Weihnachten war ja die Geburt. Ja, natürlich.
Und dann war er ja weg.
Also damals haben die aber viel länger gewartet als von Freitag bis Sonntag.
Dann war er ja weg. Und ich glaube, Paulus hat ihn gesehen. Der war aber eigentlich Pharisäer, also jüdischen Glaubens. So eine extreme Glaubensgruppe unter jüdischen Menschen. Und er war dann irgendwie drei Tage blind, weil er den gesehen hatte. Und dann hatte er die Erleuchtung. Und dann hat er sich da so, aber es ist schon wieder, ich habe das gelesen jetzt.
Er war blind.
Jetzt schon wieder.
Sah der so aus wie dieses Monster bei Birdcage da, mit Sandra Bullock in dem Film.
Könnte man so inszenieren, ja. Aber er war blind vor Erleuchtung.
Ach so.
Ja, irgendwie, auf eine Art.
Das ist natürlich auch, ne?
Ja.
Das ist natürlich
auch. Und Jesus, er war ja irgendwie dann weg, ne? Und dann haben die halt gewartet. Und der, so, ja, der kommt ja jetzt, aber sie wussten, er ist auferstanden, aber kommt er denn jetzt zurück und macht Ansagen? So will es der Mensch ja immer gerne haben, ne? Jesus kommt doch jetzt bitte und sagt, wie Sache ist, diktiert uns die Bibel.
Konkret,
so, hat's
genau,
nicht,
sag jetzt wirklich mal.
Und das hat aber nicht geklappt. Und dann hat sich das Christenteam um Jesus.
Ja, das Team. Auch ein Autorenteam, die sich dann so ein paar blumige Bilder wahrscheinlich ausgedacht haben.
Das eben leider nicht. Denn die Jünger haben nicht groß was geschrieben. Das kam irgendwie später erst.
Ach.
Eine ganze Weile später, dass die dann angefangen haben, die Bibel zu verfassen. Und dann hat viele Köche gab es. Ich will nicht da sagen, dass sie den Brei verdorben haben, aber sie haben auf jeden Fall beim
Wieso? Das ist doch eine Erfolgsgeschichte. Das Buch ist ein Bestseller.
Ja, das stimmt. 50 Millionen Auflage jährlich. Und so entstand dann, die mussten sich natürlich auch auf ihre Storys einigen. Ne? Also,
ja.
Und du weißt, wie es ist. Ich meine, du machst doch Fernsehen. Du weißt doch auch, manche Themen kannst du bringen, manche nicht. Also das ist ja, da steckt ja auch immer ein bisschen Politik drin, so gesellschaftliches Denken. Das wird es ja damals auch gegeben haben. Und entsprechend wird man ja die Storys auch so ein bisschen mal, ne, frisiert.
Frisiert.
Das waren ja nicht so, es waren ja auch nur Menschen. Ja. Aber eben. So, und so entstand das Neue Testament. Ne? Das Alte Testament ist ja das des jüdischen Glaubens. Und für die Christen, sagen wir für die Katholiken, gibt es ja das Alte Testament und das Neue. Die beziehen beides ein. Und die Protestanten haben, glaube ich, nur das Neue Testament. Kann das sein?
Ach Gottchen.
Also wir sind ja evangelisch-protestantisch. Die Kirchen sind zusammengefügt worden. Und wir haben bei uns liegt auf jeden Fall der Schwerpunkt eben auf Jesus und seine Geschichte, der Jesus, der ja ein...
Das ist der Headliner. Das ist der Headliner.
Der hat ja ein anderes Verhältnis zu Gott gepredigt, ne?
Ja.
Wir haben ja einen barmherzigen lieben Gott und so weiter. Jetzt habe ich aber sehr viel...
Nein, das finde ich total hochinteressant, absolut. Da kann man an der Stelle vielleicht sogar sagen, das kann sich gar kein Mensch vorstellen, ich bin immer noch in der Kirche, bin noch gar nicht ausgetreten.
Ich bin auch noch in der Kirche, weil ich glaube, es bewirkt für die Menschen, die da drin sind, etwas Positives.
Und ich habe auch das Gefühl, es ist so ein bisschen ein Teil, den man zum Gemeinwohl beiträgt, weil es macht vielen Menschen Sinn, gibt denen Halt. Wir haben auch ja natürlich bei uns erlebt, dass die Pastoren sich sehr im Dorf eingesetzt haben, alte Menschen besucht, einfach diese ganzen Seelsorgengeschichten. Und außerdem finde ich die Isolaus der Kirche auch einfach geil.
Von der Optik, ne? Ja, ich
auch. Ja, insgesamt. Aber auch wenn man da Weihnachten drin gesessen hat, ja, auch wir waren hauptsächlich Weihnachten drin. Das ist richtig.
Ja. Aber es ist ein schönes gemeinschaftliches Gefühl dann da entstanden.
Ja, ich für die Gemeinschaft würde ich sagen, diese Fantasy-Stories, okay, die sind vielleicht Mittel zum Zweck. Jetzt wäre das ja auch alles nicht so ein Drama, wenn das nicht so fundamentale Christen alles eins zu eins glauben würden und sagen würden, das muss so sein.
Diese Interpretationsgeschichte, ich will noch eins sagen, wir hatten ja früher, warte mal, einer Kumpel sagte mal, Bier oder Kölsch? Nee, Kölsch oder Obst? Kölsch.
Und unser Pastor hieß wie, Simon?
Bier oder Obst. Und weil Bier nämlich Kölsch, der hieß Kölsch. Ne? Und Obst, wer war denn Obst? Wie hieß denn der andere neben Herrn Kölsch, der Pastor, den wir damals hatten? Das war Kirsch. Kirsch und Kölsch hatten wir.
Kirsch und Kölsch.
Und,
also alles so ein bisschen alkoholmäßig. So, weißt du, Kirschlikör, Kölsch. Also, und einer hieß auch noch Jack Daniels hieß einer. Ja. Oh, das war aber ein Witz. Schneid den Witz raus, Simon.
Genau. Und den Herrn, den Pastor Kirsch ist nicht lange her, dass ich ihn getroffen habe. Oder ist wahrscheinlich doch schon wieder lange her. Ich hatte goldene Konfirmation oder silberne oder Bronzefarbe. Ich weiß es nicht. War ein schönes Treffen, habe ich Pastor Kirsch getroffen. Und der meinte, der hat Kirche, in der Kirche sein, auch mit den Worten beschrieben, dass es eine Art spirituelles Bedürfnis sei. Ne? Also das muss man für sich irgendwie auch mal so festhalten. Der Mensch hat einen Glauben und wenn die Kirche das, zumindest die evangelisch-protestantische, mit ihren Werten belegt hat, dann sage ich mal, dann geht für viele der Glaube schon mal nicht in Richtung irgendeiner Sekte. Denn das Bedürfnis ist ja da. Ne? Und klar, die katholische Kirche steht schlecht da. Da weiß ich auch gerade nichts zu sagen.
Ich kenne ganz viele, die austreten. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nachvollziehen hier in Köln. Die machen da einen Scheiß. Also
das kann ich auch nachvollziehen. Aber für die Protestanten, für die Evangelien, kann ich das so nicht mit einer Margot Käßmann an der Spitze oder der mit den silbernen Haaren aus München. Was die so sagen, finde ich, ist immer ein wichtiger Beitrag. Es sind auch häufig, finde ich, moderne Ansichten. Und da bin ich mit meiner Kirche im Rhein. Ich war auch in Jerusalem und dachte, was ist hier eigentlich los? Sie sind ja überall Kirchen.
Aha.
Und ich fand die Kirchen alle Horror. Die katholische, die hatte einen Prunk ausgestrahlt, ja. Und das Tor, das hat Kaiser Wilhelm II hat das finanziert. Hier Kaiser Wilhelm II. Ich dachte, was macht denn hier? Was ist das? Kaiser Wilhelm II in Jerusalem? What the fuck? Ein Schmelzstiegel, der Menschen vor 100 Jahren, der weitaus religiöser gesinnten Menschen, das war Jerusalem und die evangelische oder die protestantische Kirche war die einzige, die mir gefallen hat, weil sie war schlicht, sie war simpel und sie hat nicht sonst wie Geld verprasst in Prunk und sonst wie. Und man kam rein und man dachte, hier geht's um den Glauben und nicht um Status, so. Das hat mir gefallen. Das war einer der wenigen positiven Momente in der Jerusalemer Altstadt. Denn als Deutscher geht man eh demütig durch Israel, das ist ja ganz klar. Aber natürlich auch der Konflikt der Welt, wo wir Deutschen vielleicht eher indirekt beteiligt sind, ne? Dann die Klagemauer, ne, gegenüber die Al-Aqsa-Moschee, wo einfach, ja, das ist ja nun mal der Konfliktherd unserer Zeit, Rückblick und so weiter.
Bist du da viel auf so, wenn rauskam, dass du Deutscher bist, hast du da viel Antipathie erfahren oder sind die Leute dann da eher aufgeschlossen? Ich war nämlich noch nie da.
Ich hatte keine Antipathie. Nee, das kann ich so nicht sagen. Also,
nee, du nicht, aber.
Ach so,
aber die anderen.
Jetzt habe ich aktiv ausgedrückt.
Nein,
ich
meinte auch die passiv. Anderen, die, wenn sie mitgekriegt haben, dass, wenn du Deutscher warst, dass dann irgendwie so.
Nein, gab es mir. Gab es nicht in meine Richtung, überhaupt nicht. Tel Aviv hatte ich so den Eindruck, ist so ein bisschen sowas wie Ibiza, so ein bisschen Strand, Großstadt, Körperkult, so ein bisschen sexualisiert, Party.
Es gibt ja da eine Theorie, warum Israel so brutal abfeiert, ne? Das ist klar, weil die jeden Tag damit rechnen müssen, dass denen irgendwie eine Terrorbombe um die Ohren fliegt.
Richtig, richtig.
Die feiern praktisch jeden Tag, als wenn es der letzte wäre. So wurde es mir mal gesagt von einem, der sich auskannte dort.
Der Führer, der Führer. Ist ja, ja ganz schön.
Interessant. Der Führer hat da auch immer Urlaub gemacht, oder was kommt jetzt?
Ein falsches Wort, ey. Das, was man gar nicht in. So, das, dieses Wort darf man nicht alleine stehen lassen in diesem Zusammenhang.
Nein.
Verrückt, ne?
Nein.
Der Tourist.
Führer und Strandginge. Ja. Denn der hat ja lange in Argentinien noch gelebt.
Ja. Also der Touristenführer. Ja, da der.
Ah,
der,
okay.
Der
Typ.
Ja? Der uns da durch die Jerusalemer Altstadt geführt hat, der wahnsinnig gutes Deutsch gesprochen, der kam jetzt von der palästinensischen Seite, hatte aber auch irgendwie irgendwelche eine Herkunft, die ich mir so jetzt nicht merken konnte. Und der, die haben ja schon mal, so blöd das jetzt auch klingt, kein Problem mit Deutschen. Aber diese Idee hat mir jetzt auch nicht irgendwie, aber auch nicht Nazi-Style oder so, ne? Aber die haben ja das Feindbild Israel häufig irgendwie unterschwellig.
Das ist aber auch alles
und auf, schlimm. Auf israelischer Seite muss man jetzt einfach mal sagen, sieht alles gut aus, sind geile Gebäude, Menschen, die sofort ins Englische switchen. Und ich finde Hebräisch echt weit entfernt vom Englischen. Die sprechen alle fließend Englisch. Die Menschen sind cool. Die Frauen sind ein Traum.
Die Frauen sind ein Traum, ja. Israelische Frauen, ja. Wer fällt mir als erstes ein? Hast du einen Gedanken, wer mir als erstes einfällt?
Ja.
Aber ich bin immer beim Thema Film, das nervt auch.
Ja, aber ich hätte da so eine Idee. Eine findest du da ganz gut.
Ja, ich würde mir Wonder Woman 84 noch angucken, obwohl alle sagen, der taugt nichts. Aber warum guckt man Wonder Woman 84? Guckt man das wegen dem Film? Ist es wichtig, dass der Film um diese Frau herum gut ist, Simon? Ist das überhaupt wichtig?
Nicht, solange die Frau da wirklich mitspielt.
Genau. Und Gal Gadot reicht mir eigentlich. Sie könnte auch ein Telefonbuch vorlesen.
Ja.
Aber ich verflüchte mich. Ich verflüchte mich schon wieder in so einen Nerd-Quatsch. Ich will das Thema nicht aufhalten.
Nochmal.
Wir hatten ja heute das Thema
Fast and Fantasy,
aber man wird doch noch träumen dürfen. Das gehört zum Thema dazu. Es ist Corona. Ich gucke Wonder Woman und träume ein wenig.
Ja, ja. Genau, Corona-Fantasies, da haben wir ja jetzt noch, ja doch so ein bisschen drüber gesprochen. Was ist eigentlich Fantasy bei Jesus? Wie gesagt, die Historiker streiten sich eigentlich um jedes Detail, inklusive Kreuzigung und hast du nicht gesehen. Aber so viel anderes bleibt einem nicht als Fantasieren an so einem tristen Ostermontag wie heute, ne?
Aber eine alte Fantasie, ich würde jetzt wirklich, wenn ganz konkret Jesus zurückkehren würde, Jesus wäre wieder da. Er wäre es wirklich. Er wäre es wirklich. Oh Gott, das erinnert an so 1000 schlechte Komödien. Aber was müsste er machen? Er müsste so Zaubertricks eigentlich. Ich glaube, er könnte machen, was er wollte. Er könnte selbst übers Wasser gehen. Es würde ihm einfach alles keiner glauben. Die einen würden sagen, es ist fake. Ich meine, würden wir das überhaupt glauben?
Ich würde ihn erstmal verhaften mit den Worten, das ist David Copperfield. Nehmt den David Copperfield.
Moment, wieso David Copperfield? Simon, das ist immer so, du denkst immer gleich so in Anglizismen. Was ist, wenn es einer von den Ehrlich Brothers wäre?
Ja, auch.
Wenn beide Ehrlich Brothers sich als zwei Jesusse, aber das ist Quatsch, ich meine ja, wenn es der echte Jesus wäre, keiner von den Ehrlich Brothers.
Der echte.
Der echte, 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 echte. Und dann ist er einfach da und sagt, ich bin's wieder, ich bin Jesus. Nee, so kann der das nicht machen.
Warum?
Was hätte der für Klamotten an? Der kann doch nicht mit so einem Talar rumrennen. Wenn der echte Jesus wieder leben würde, ihr seht uns hier, liebe Zuhörer, wir wissen es doch auch nicht. Wäre er dann im Fernsehen, wäre er im Internet, hätte er einen YouTube-Kanal, würde er schweben in der Luft wie Highlander, würde er zu uns sprechen, wäre er in uns allen.
Warum drehen die Leute so einen Film wie Er ist wieder da? Oder es gibt ja das Buch. Warum schreiben die Leute so ein Buch wie Er ist wieder da? Mit Jesus hat es das noch nicht gegeben? Doch, wahrscheinlich schon, ne? Aber die Story mit Jesus wäre ja auch irgendwie ein bisschen leichter als mit diesem schlimmsten Typ des letzten Jahrhunderts.
Ja, wir wollen den Namen nicht erwähnen.
Nö, heute nicht.
Er ist das Gegenteil von Jesus.
Ja, richtig.
Was ich bei Corona, ich merke schon, mit Jesus kommen wir nicht weiter. Ja, da können wir nur so komische Film-Comedy-Bruchstücke auf. Vielleicht schreiben wir ja mal ein Drehbuch über, oder so, oh Gott, ich möchte es gar nicht. Wir eine ganze Folge machen über Jesus ist wie, nein. Wir kürzen das ab. Was ich meinte mit Corona-Fantasy wäre, du setzt so eine Brille auf, so eine Sonnenbrille, wie bei Sie leben.
Ja.
Und siehst dann durch die Sonnenbrille, in dem Film war das ja so, dass der Planet Erde von Außerirdischen unterwandert war. Ist ja mittlerweile auch so ein Verschwörungskultfilm geworden. Schrecklich. Und dann konnte ja Roddy Piper sich so eine Sonnenbrille aufsetzen und sah dann, wer von den Menschen ein Alien war und wer nicht. Und dass man einfach nur sieht, wer infiziert ist. Man guckt einfach da durch und man sieht durch diese Sonnenbrille, Ah, guck mal, da hat einer Corona, ich mache einen großen Bogen. Ich glaube, wenn es diese Sonnenbrillen gäbe, dann könnte man sich viele Testungen sparen. Oder man würde so die Sonnenbrille aufhaben, dann würde man angehustet beim Rossmann von einer Verkäuferin. Man sieht, nein, die hat Corona. Vielleicht wäre das so ein C im Gesicht, wenn man so durch die Corona-Brille guckt, dass die so ein C auf der Stirn hat, mhm, weißt du? Mhm, oder ein P für positiv. Dass man dann schnell aus dem Weg geht. Oh, der hat ein P auf der Stirn. Oder dass sich der Kopf dann, nee, das wäre noch besser, Simon, wenn du durch die Sonne, du setzt die Sonnenbrille auf und die, die Corona haben, haben dann statt des Kopfes so ein Corona-Noppen, so eine Noppenkugel, wie Corona aussieht, statt einem Kopf. Mit vielleicht so mit lustigen Augen, dass es nicht so negativ ist.
Ja.
Dass du siehst, der hat Corona und da gehe ich jetzt einfach auf die andere Straßenseite. Ich gehe über die Fenloa, ich gucke die Fenloa runter und dann sehe ich so ein paar Noppenleute und ein paar nicht. Und dann weiß ich, wenn die mit dem Noppenkopf kommen, dann muss ich ausweichen.
Ja, so wie Pokémon.
Das wäre so eine Corona-Fantasy.
Pokémon to go.
Ja, so wie Pokémon.
Das wäre doch
ja. Ja, Simon, wenn das mit der Sonnenbrille nicht geht, das so als App, dass man immer so aufs Handy guckt und dann sieht, wer. Ja, das ist noch viel besser.
Ja, jetzt habe ich
das wäre eine gute Corona-App, oder?
Eine anatomische Frage hätte ich noch. Hat der Mensch auch im Hinterkopf Augen? Wenn jetzt.
Wieso sollte
ich spinne mal rum.
Ach so, wenn
ich
hinter ihm. Nein, das geht nicht.
Hinter einem.
Nein, das ist technisch nicht möglich. Ist technisch nicht möglich.
Der kann einen doch auch anstecken, wenn einer hinter einem steht.
Natürlich ist es technisch nicht möglich, denn ich habe ein scheiß Handy. Wenn ich diese Pokémon-App habe, wie du vorschlägst, dann muss ich mich halt umdrehen.
Ja, man muss doch eigentlich, aber ja, ich meine, so ganz unstressig stelle ich mir das nicht vor.
Wieso? Mit dem Unterbewusstsein, du gehst doch schon sowieso die ganze Zeit mit dem Unterbewusstsein durch die Stadt. Wer könnte es haben, wer könnte es haben?
Richtig.
Wenn du diese Roddy Piper, John Carpenter-Brille hättest und du siehst, oder meinetwegen dein, wie du ja richtig gesagt hast, das wäre heute keine Sonnenbrille mehr, das wäre vielleicht so eine App, dass du so wie, dann würden alle so mit ihrem Handy vor den Augen, machen sie eh, weil es ist auch kein anderes Stadtbild. Und dann gehst du so mit dem Handy.
Du würdest doch in deinem rappelvollen Kölner Stadtteil, du würdest doch dich permanent drehend über den Bordstein bewegen und erstmal vor eine Parkuhr knallen. Oder nicht?
Ja, wieso denn? Ich muss doch, wer doch hinter, ist doch wichtig, wer von vorne kommt und mich anhustet, wer hinter mir hergeht, das kann ich einmal checken. So, dann habe ich das doch im Großen und Ganzen. Es kommen doch nicht ständig Leute von hinten, die mir in den Nacken hauchen.
Nee.
Vorne ist doch viel wichtiger.
Ja,
wie gehst du denn durch die Stadt?
Ja, okay.
Hast du Verfolgungswahn oder was?
Ich glaube, mit der App hätte ich das. Weil ich ja jeden scannen will. Ich will ja jeden Menschen scannen.
Du musst doch nur die scannen, die dir entgegenkommen. Ja, du musst doch nicht jeden Menschen scannen. Es kann dich doch keiner von hinten vom 4711 Haus, wenn da einer hustet, ist dir doch egal, wenn du auf dem Ring stehst.
Also ich finde, man geht durch die Straße und man ist ja hochgradig sensibilisiert. Ne, in Corona-Zeiten. Ja. Und plötzlich nähert sich da einem jemand so auf so eine Distanz, die einem überhaupt nicht gefällt. Und das kommt manchmal so aus dem Nichts, wo man denkt, der kommt mir jetzt zu nah. Und der kommt nicht immer von vorne, der kommt auch manchmal von schräg hinten. Und da weiß ich nicht, ob mich das dann, da würde ich mich ja in dem Falle schleunigst umdrehen und den abscannen.
Mhm. Ja gut, vielleicht kannst du ja deine Sonnenbrille oder deine komische Pokémon-Corona-App, dann könnte man ja vielleicht ein akustisches Signal machen. Mein Gott, wieso nicht? Dann hast du halt Kopfhörer und dann kommt von hinten halt so ein komisches Geräusch, piepen, piep, 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 wie beim Auto. Meinetwegen auch für Leute, die Humor lieben, furzen. Kommt ein Furzgeräusch von hinten.
Ja.
Also. Und dann weißt du, ich drehe mich mal um und dann ab. Und dann in dem Moment, wo der kommt, ist es aber einer mit so einem Noppengesicht und lustigen Augen.
Ja, jetzt können wir es wirklich, jetzt ist es weit genug.
Vielleicht kann man es auch kombinieren, dass alle, die diesen Noppenkopf haben und die lustigen Augen, trotzdem auch furzen, wenn man es alles ein bisschen, wenn man sich die Tristesse verschönern will.
Wir sind jetzt weit genug, wir können es in Berlin-Mitte oder im Silicon Valley jetzt pitchen, finde ich.
Okay, gut.
Ich hatte noch so eine Corona-Fantasy, Thilo. Wie findest du die? Also, ich stelle mir vor, ich habe ja schon jetzt 20 Millionen Mal erwähnt, wo ich wohne. Ich gebe gerne damit an. Also ich strödel hier durch Berlin, ja? Und strödeln ist eine Mischung aus Trödeln und Spazieren, ja? Und dann...
Berlin, die Stadt Berlin.
Ja, genau.
Gibt es da auch Corona? Da feiern doch immer alle so gut.
Ja, so ein bisschen gibt es das hier auch. Und,
okay.
Und dann gehe ich so, gucke ich und dann finde ich so einen Scheck. Und der Scheck ist auf Olaf Scholz ausgestellt. Und zwar über die Summe von 1 Billion, also 1.000 Milliarden, 12 Nullen. Ja, weil der muss ja, glaube ich, insgesamt muss der ja irgendwie dann doch eine Billion locker machen, ne? Für den Corona-Shit. Und dann.
Und den Scheck hat ihm einer ausgestellt?
Den hat ihm einer ausgestellt.
Das weiß man nicht, wer.
Und er ist auf Fahrrad gesprungen und dann, ja, und dann weiß, wie es ist. Dann hat er den in der Jacke.
Er wollte ihn einlösen.
Im Anorak, er wollte ihn einlösen. Ja, sicher. Er hatte den hier vorne im Anorak drin, ne? Und dann ist ihm da der rausgekommen.
So wie Gunter Gabriel seine Schecks auch. Gunter Gabriel hatte auch so einen 100.000-Euro-Scheck, hat er die Jacke in eine Wäscherei gebracht, dann war der weg.
Genau. Ja, ist das passiert. Und dann gucke ich ins Internet und ich fälsche dann einfach die Unterschrift von Olaf Scholz, nicht? Oder ich habe jetzt auch ehrlich gesagt Checks vergessen, wer wem das, ich habe es in der Schule gelernt. Ich denke mir, ich mit so einer schlechten Olaf Scholz-Verkleidung gehe ich dann in eine Bank.
Ja.
Weißt du noch, dieser Gag bei Comedy Street, wo dann an der Supermarktkasse Bill Kaulitz ausgerufen wurde und ich bin dann als schlecht verkleideter Bill Kaulitz dahin. Und ja so stelle ich mir das vor. Also das ist so eine richtig schöne Scheißigkeit, soll das haben dann in der Verkleidung. Und dann kriege ich die Billion. Nicht?
Also deine Corona-Fantasie ist rein materiell auf dich selbst gemünzt, dass du dich bereichern willst.
Na, verstehst du richtig?
Du willst eine Million einfach haben, alleine. Die Welt mit den Corona-Maßnahmen, die Olaf Scholz sich vorgestellt hatte, die ist dir egal. Du willst die Million mit nach Hause. Und
dann kaufe ich mir voll so einen dicken Wagen. Also so am Rande, die Norweger, die besitzen 1 Billion. Die haben 1 Billion auf der hohen Kante, Thilo. Der norwegische Staatsfonds ist 1 Billion und 50 Milliarden, glaube ich, Milliarden, ja. Das gehört alles den Norwegern, nur mal so am Rande, ne. Die haben für die Zeit nach dem Öl, haben die so ein bisschen was gespart, ne. So, ich habe jetzt auch eine Billion, aber was mache ich damit, ne? Es gibt ja die Punk-Hymne, Deutschland verrecke, damit wir leben können.
Ja, das Slime.
Gibt es, ja. Jetzt ist ja so, ist kein Geheimnis, dass ich ja viel Punk gehört habe, aber meine Ideologie ja eher immer so wie die von Herr Kaiser von FDP. Herr Kaiser von der Hamburg-Mannheimer so, ne? So war ich ideologisch, ne? Habe aber Punk im Auto und Hardcore, ne? Und mit 1 Billion kannst du die Welt verändern. Auf Kosten von Deutschland. Wenn ich jetzt Deutschland diese Billion wegnehme, ist Deutschland im Arsch. Von jetzt auf gleich ist das Land pleite, ne? Wie Argentinien oder so, ja? Ich hätte de facto jedem Bürger des Landes 12.000 Euro geklaut. Auch dir, jedem. Unsere Schulden.
Aber du wärst nicht pleite.
Nee, ich hätte ein bisschen was. Und die Schuldenquote würde sich dann verdoppeln. Nicht? So Richtung Griechenland vielleicht so. Aber es ist ja einfach kein Geld in der Kasse. Und das würde de facto in Deutschland zu sehr viel Elend führen. Ja, Hunger auch, nehme ich an. Nicht? Also ein Drittel hier in Deutschland hätte dann Hunger. Aber was machst du jetzt mit der Billion? Welchen Move machst du, um die Welt zu verbessern? Auf Kosten von Deutschland oder nicht auf Kosten? Oder machst du es genau wie Olaf Scholz? Und jetzt sage ich dir, was ich mache. Ich gebe dem einfach den Scheck zurück.
Nein, das ist die Pointe?
Ne, weiß ich nicht. Hast du
eine... Du bist so ein Gutmensch, bist du, oder was?
Nee, ach so, ja, ich wollte jetzt... also klar, ich meine, wegen von 1 Milliarde kaufe ich mir eine Autosammlung. Also das fällt mir ja nicht auf.
Du kannst doch ihm das in bar zurückgeben, wenn dann ein paar Scheine fehlen bei 1 Billion. Das fällt doch nicht auf.
Das fällt nicht auf. Also, weiß ich auch nicht. Dann, was soll ich groß machen? Soll ich, also.
Na, du kannst dir ein vernünftiges Penthouse kaufen, einen vernünftigen Rolls. Dann ist ja von dem ganzen Geld immer noch nicht viel weg.
Ja, das meinetwegen mache ich das. Aber trotzdem hast du eine...
So, ich
du
dachte hast, schon, was ist denn hier los?
Naja, wegen mir, das ist ja dem Olaf auch egal, das ist ja auch Finderlohn. Aber trotzdem hast du eine Summe in der Hand. Du hast eine Summe in der Hand, damit kannst du die Welt verändern. Und es wollen doch immer alle die Welt verbessern, aber wie verbesserst du sie mit 1 Million? Und wie verbesserst du sie auf... Denn diese Billion ist ja dafür da, unseren deutschen Wohlstand zu sichern. So, wie sehr stellt man denn unseren Wohlstand eigentlich in Frage? Wie sehr würde man denn auf unsere Kosten, wenn man könnte, Entscheidungen vornehmen, um anderen zu helfen? Und wer sind die anderen?
Ich kann dir sagen, was ich damit machen würde. Oder hast du dem noch was hinzuzufügen?
Ich habe noch einen Plan. Angenommen, ich wäre ein Gutmensch, könnte ich es dritteln. Ein Drittel könnte ich Deutschland geben, damit hier keiner Hunger leidet. Und mit 2 Dritteln könnte ich dann, keine Ahnung, Rezeptur für die ganze Welt, dass alle gegen den Hunger, ich weiß es nicht, kriege ich ja nur auf die Schnauze, so wie Bill Gates. Sag du.
Also ich würde natürlich auch das zurückgeben, aber einen Teil abzweigen. Und zwar für ein, im Endeffekt wäre es ein Fernsehformat. Ja. Kannst du dich noch an Big Brother das Dorf erinnern?
Ja.
Ja, und ich würde das so machen, der Einfachheit halber, liebe Sachsen, liebe Menschen, die in Sachsen wohnen und uns hören, das ist nicht gegen euch, wir sind alles eine Family, aber der Einfachheit halber, weil ihr irgendwie fast 30% AfD habt, würde ich überlegen, Sachsen vielleicht die Leute, die alle cool und nett sind, zu uns auszubürgern und die, die schon mal da wohnen, da auch zu lassen. Und dann würde ich alle Querdenker, die es auch ansonsten überall gibt, auch reichlich bei uns in NRW und überall, dahin aussiedeln. Querdenker, Islamisten, ultraorthodoxe sonst was, diese ganzen Leute, die meinen, sie müssten anderen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, die würde ich alle aussiedeln, dann nach Sachsen. Wenn wir Sachsen jetzt, sagen wir mal, schonen wollen, Platz X. Denkt euch meinetwegen den anderen Ort aus. Es ist für mich nicht wichtig, dass es Sachsen ist. Ich habe das nur, weil es praktisch ist. Die würde ich dahin auslagern. Und dann sollten die... Da könnten wir eigentlich, da wäre ich so Trump-mäßig unterwegs, da könnte man so eine Mauer drumherum ziehen, wie in Mexiko, ja? Und dann könnten die da aber ihre eigene Staatsstruktur, Staatsform wählen und durchführen. Und dann könnte man das auch vielleicht dokumentarisch begleiten mit vielen Kameras, dass man das auch mal so sich angucken kann, was da so passiert.
Ja, ich wüsste da auch jemanden.
Und ich meine, du hast ganz viele Leute, ja, die dann da wohnen, die müssen sich ja irgendwie organisieren.
Ich wüsste da jemanden, der könnte da mal reingehen dann. Snake Plissken, die Klapperschlange.
Ja, aber der geht doch da nur rein, wenn der amerikanische Präsident da abgestürzt ist. Also oder meinetwegen Angela Merkel da abgestürzt ist. Oder meinetwegen Laschet bzw. Söder da. Oder meinetwegen Annalena Baerbock da abgestürzt ist. Dann könnte Snake Plissken da rein.
Ja, finde ich, wir könnten den auch beauftragen, dass er mal ein bisschen was da filmt oder was.
Snake Plissken soll da was filmen? Übrigens, Kurt Russell ist 70 geworden. An der Stelle passt das ganz gut.
Ja, wer soll da sonst was
glaubst filmen? Du
wer
denn?
Geht denn da ja, rein in die Irrenanstalt? Ja,
aber vielleicht läuft das doch alles... Moment mal, wieso siehst du das so negativ? die wissen doch das alles immer ganz genau, was falsch läuft und die Verschwörungstheorien und so. Attila Hildmann könnte Außenminister werden oder Gesundheitsminister. Und da könnte man ja auch mal überlegen. Meuthen ist ja immer so ein bisschen auf der Klippe. Ne?
Ja, ja.
So nach dem Motto, so, ich bin aber so der nette Normalo, ich finde, der könnte vielleicht Präsident werden von dem Land. Das ist so ein bisschen die Außenwirkung auch irgendwie, ne?
Ja, ja.
Und erhalten bleibt. Und das möchte ich einfach sehen, wie die das machen. Ich möchte einfach sehen, wie diese ganzen Leute mit ihren extremen Meinungen, das heißt ja, heutzutage heißt es ja nicht mehr, ich bin bescheuert, habe keine Ahnung, mache mein Maul auf, es heißt ja Meinung.
Ja,
ne?
Ja.
So.
Ja.
Und dann möchte ich einfach sehen, wie die mit ihren Meinungen ihren eigenen Staat machen. Das möchte ich mir angucken.
Ja, ja, ja. Das wäre unterhaltsam. Also das wäre ein Format, wo viele einschalten würden. Doch, auf jeden Fall. Und ja, das hätte so schön nichts mit der Realität zu tun. Also die Inhalte haben ja sonst auch nichts mit der Realität zu tun. Aber da wäre es dann auch von der Realität eben abgekoppelt. Das hätte einen Vorteil.
Also da gäbe es eine Realität, die wäre beschränkt auf, ich nenne es jetzt mal Sachsen. Mhm. Und da könnte man einfach, das wäre jetzt einfach interessant zu schauen, wie sich das entwickelt. Und das wäre auch interessant für eine Gesellschaft, die sagt, Corona ist eine Erfindung und wir brauchen keine Masken und so. Solange die ja durch unsere geile Mexiko-Mauer, ja, ich würde es auch die Mexiko-Mauer nennen einfach, dann weiß einfach jeder, was gemeint ist, die wir rings um das Gebiet ziehen. Du, wenn jetzt die Sachsen protestieren und sagen, ey, wir sind nicht alles Nazis, lass mich in Ruhe, guck mal diese schöne Stadt, jene schöne Stadt, dann sage ich, ihr habt recht. Wir machen das vielleicht innerhalb von Sachsen, ein Gebiet, wo ihr sagt, da können selbst wir korrekten Sachsen drauf verzichten. Wir machen die Ecke und dann ist vielleicht ein Teil des Landes einfach nur dieses Querdenkerhausen. Da könnte man mit sich reden lassen. So, und dann könnten alle außen sitzen und gucken und das wäre gar nicht so schlecht. Wenn dann irgendwann die meisten geimpft sind oder so, oder wenn sich das vielleicht irgendwann doch mal reguliert hat, weil ja alle vernünftigen Menschen wären ja außerhalb dieses Gebiets. Deswegen wäre ja vielleicht das irgendwann hinzukriegen, dass wir uns alle schön absprechen und jo und hier so, irgendwie läuft das Corona so halbwegs vorbei. Dann gucken wir da auf diesen kleinen Staat, was so passiert, wenn man sich so durchinfiziert über Jahre. Und vielleicht ja auch innerhalb dieses Gebiets würden ja immer mehr Mutationen entstehen. Das ist ja so, ne?
Ja, es muss auf jeden Fall diese Glaskuppel wie bei den Simpsons darüber gemacht werden oder bei der Truman Show.
Die muss ja, da ja, drüber.
Ja,
muss,
ja, und ich bin ja gerade, ich renne ja gerade dem Olaf Scholz hinterher, der da mit seinem Anorak auf dem ja. Rennrad fährt oder auf irgendeinem Drahtesel. Und ich würde sagen, ich drehe noch mal kurz um, weil die Budgetierung wäre schon eine etwas höhere. Und dann würde ich den Produzent machen und würde von meinem Scheck so ein bisschen was da abzwacken. Und dann gehe ich wieder zu Olaf und der kriegt ja dann noch den guten Rest.
Dann könntest du mit dem Geld nämlich von dem Olaf, bevor du ihm den Rest gibst, nämlich auch, da könnte man überlegen, ob man diese Leute vielleicht wirklich chippt. Weißt du, wenn man die wirklich chippt, dann haben die so Kameras im Auge wie in dem Film mit Romy Schneider. Weißt du noch, der gekaufte Tod, wo Romy, war das Romy Schneider? Nee, so ein Typ, der, ich glaube, Harvey Keitel, und der hat dann statt einem Auge, hat der so eine Kamera.
Ah.
Und wenn da mal so ein paar Leute chippt, aber das würde die wieder bestätigen, ne? Dann würden die ja, wir sagen, wir sind alle gechippt und das würde sogar stimmen. Aber das wäre halt geil, so viele Kameras zu haben.
Stimmt.
Aber das wäre fies, ne? Jetzt sind wir gleich, wir sind gleich selber der Big Brother, Leute. Wir sind gleich selber der.
Wir chippen euch, aber nur, damit wir geile Bilder haben.
Ja, das würden selbst die einsehen.
Ja, ich glaube auch, ich glaube auch.
Das ist so eine Fantasy von mir. Das ist eine Fantasy von mir.
Ja. Och,
wenn ich nur drüber rede, fühle ich mich schon glücklich.
Also ich habe noch so die Fantasy, ich habe den Schlüssel von dem Berlinale Palast. Und dann würde ich einfach vielleicht jetzt, ohne Scheiß, ich würde vielleicht die ganzen Gewinner der Berlinalen nachholen. Da hätte ich, glaube ich, Spaß dran. Das klingt jetzt wieder so, der anspruchsvolle Kuh. Aber das so in dem Ambiente würde ich das gerne machen. Und dann würde ich aber auch mal ein Porno reinschmeißen. Würde ich auch mal, also so aus Prinzip ein Porno.
Porno im Berlinale. Also nach dem iranischen Arthouse-Film über Jugend, ja, in Teheran.
Ja. Kommt einmal New Wave Hookers.
In schwarz-weiß und stumm mit Zwischentiteln. Danach würdest du auch mal ein Porno reinschmeißen.
Taxi Girls. Irgendein Schmutzfink kam, muss einmal laufen. Und
ja.
Ja, wo wir schon mal dabei sind, kann Captain Cosmotic ja auch noch mal einmal da durch. Wir müssen ein bisschen mit Trash die Städte der Hochkultur entweihen. Nein, wir gehören da ja. Wir sind ja deutsches Filmgut, wir dürfen da genauso laufen. Aber mit so einem Porno so ein bisschen besudeln oder irgendeinem Splatterfilm oder was. Ich würde dich anrufen, du hättest bestimmt eine gute Idee.
Die Hölle der lebenden Toten von Bruno Mattei.
Das wäre gut. Das ist besser als jeder andere Schmutz. Ja, und sonst...
Oder wir machen Podcast live in der Dresdner Oper.
Aua.
Halt mal, Dresdner Oper, wäre das schon dann, da ist, das ist schon, Dresdner Oper ist ja in Sachsen. Ne?
Ist abgeriegelt, da ist natürlich jetzt die Glaskuppel drüber.
Ach so. Mhm. Ja, dann können wir da das gar nicht machen.
Ja, Jan Böhmermann hatte da auch schon wieder so ein Sachsen-Special, ne? Die hatten auch gut recherchiert.
Das war lustig, das habe ich gesehen. Ja, ja, die Sachsen. Das muss man nämlich sagen. Die scheiße Rechtsradikalität wurde vom Westen dahin transportiert. Aber nun ist es jetzt nun mal da. Es ist ja da und es hat ja nun mal da irgendwie Besitz
ergriffen. Ich will auch noch eine Sache sagen, denn die hatten ja ihre Erzählung ganz klar ab nach der Wende. In der DDR gab es auch Nazis, ne? Ist einfach so.
Ja, wegen der Diktatur und so, da gibt es auch so geschichtliche Erklärungen für, ne?
Keine Ahnung, also, aber es gab da auch... so Typen, die einfach nazimäßig drauf waren, aber die waren natürlich nicht gern gesehen, so, ne? Die waren da so ein bisschen am Stadtrand oder ich weiß nicht so genau, habe ich jetzt nicht recherchiert, aber die gab's da, also da muss man sich jetzt nicht, na wie auch immer.
Nee, das ist richtig.
Es ist jetzt kein Widerspruch, wenn man meint, es wäre ja einer, ideologisch.
Mein Kumpel Jürgen Clemens hatte die Idee, dass du, wenn du Nazis impfst, dass du dann mit dem Röhrchen so ein praktisch denen das Nazitum auch wegimpfen kannst. Ist auch so eine Corona-Fantasy, weißt du? Du impfst sie und gleichzeitig wird denen das Nazitum weggeimpft. Dass man einfach politische Nazi-Gesinnung wegmedizinieren kann.
Klingt nach einer Verschwörungstheorie, die ich gerne Wirklichkeit werden lassen würde.
Oder?
Fände ich toll.
Ja, das ist nicht dumm.
Hör mal, wie fändest du es, wenn so eine, jetzt bin ich aber schon wieder beim Thema Geld, das ist so ein bisschen Panne, aber vielleicht so eine Tante Anneliese in München, die da so drei Häuser in Schwabing und dann hatte die so Corona und dann, ja, dann war die dann weg, aber hatte keiner von uns so richtig auf dem Schirm, die Tante Anneliese. Und sie hatte ja auch ein schönes Leben und war alt und dann erbt man dann nun diese drei Häuser in Schwabing. Das wäre doch auch irgendwie... Und dann ist so Corona-Fantasy, dann ist man natürlich sorgenfrei. Und dann stelle ich mir vor, wie man so den Anruf kriegt, so Tante Anneliese in München, weiß überhaupt nicht, wer es ist. Und dann so, drei Häuser. Und dann, sofort Flug buchen. Und dann da so auf die Beerdigung und dann so weinen wie der Anchorman. So, Tante Anneliese. So, irgendwie. Es ist so schlimm. Und dann sofort direkt zum Notar rüber und gucken so, Altbau, Altbau saniert, aha, direkt an der Türkenstraße, ich kenne München ja gar nicht so, ich habe ja immer nur mit Tante Anneliese so viel, ich habe mit der ja immer nur telefoniert, ne? Ja. Didi und die Rache der Enterbten, ne? Bei dem, na wie auch immer.
Ja, ja, ja. So stelle ich mir auch die Tante Anneliese vor, wie Didi in seinem Frauenkostüm.
Ja, ja, ja. Naja, gut. Das ist eine Corona-Fantasie, die auf niedere materielle Instinkte abzielt.
Nein, aber man kann das in was Positives umwandeln, weil wenn ich Tante Annelieses Geld nehme, wenn ich also diese Kohlen nehme und investiere, zum Beispiel, es könnte auch noch von einem Scheck von Olaf Scholz sein, ist egal, Geld investiere in ein Holodeck. Weißt du, Star Trek Next Generation, so ein Holodeck wird einfach gebraucht. Stell dir vor, diese ganze Corona-Scheiße nimmt doch kein Ende. Ist jetzt ein ätzendes Szenario, aber nicht mehr so lang, wie ich meine nächste Erfindung nicht hier präsentiert habe, nämlich das Holodeck. Du kannst auf dem Holodeck auch theoretisch, das wäre direkt jetzt gut gewesen, jetzt zu Ostern, da kannst du Eier suchen, weil du kannst ja dir ja erstmal einen riesen Garten da sozusagen programmieren und dann kannst du da unendlich eigentlich Ostereier suchen.
Das ist gut.
Du kannst, das ist die Frage, wenn ich auf dem Holodeck die ganzen Ostereier, die ich gefunden habe, direkt fresse, und da sind ja unendlich viele.
Als Zuckerjunkie.
Ja, als Zuckerjunkie. Ist das dann Zucker oder sind das nur imaginäre
spannend.
Eier?
Wie ist das? Spannend.
Sind das Einsen und Nullen?
Ja, das ist natürlich...
Oder kriege ich Super-Diabetes, Super-Mega-Diabetes davon?
Ja, so eine Schokoladen-Zucker-Alternative. Das ist auch eine schöne Corona-Fantasie. Schokolade, die so schmeckt, ja, wie sie schmeckt, aber eben ohne dieses blöde, schädliche Zucker. Mhm. Holodeck, toll.
Ach, das ist eh ein Traum. Holodeck, kannst auch ins Kino gehen, kannst eine, ja, Party machen, kannst du Sexorgien machen. Wie in den 70er Jahren Sexorgien mit Schamhahn und Ron Jeremy Schnurrbärten.
Jetzt hast du ja die ganzen...
Ja, aber wer will das machen? Heute ist es vorbei. Aber im Holodeck kannst du ja alles programmieren.
Jetzt hast du ja die Aluhüte nach Sachsen verfrachtet, aber kannst du dich noch an unser Alu-Eiersuchen erinnern?
Alu-Eiersuchen, was war das denn nochmal?
Und zwar, es hat so geregnet, dass wir alle Ostereier in Alufolie eingepackt haben.
Echt?
Und
wir oder unsere Eltern,
die sie versteckt haben? Nee, es ging ein bisschen um deine Tochter Greta, glaube ich. Ich glaube, Greta hat die gesucht.
Ach so.
Und wir haben die versteckt. Und vielleicht haben wir aber auch ein bisschen mitgesucht, des sportlichen Ehrgeizes wegen. Soll ja nicht ganz langweilig, ja, werden für Greta. Kann sein. Also es gibt da so Fotos, wie wir von der Ostereiersuche wiederkommen und haben halt dann nur so kleine Alu-Päckchen überall in unseren Boxen da drin. Sieht irgendwie ein bisschen schräg aus und es ist komplett verregnet. Naja.
Ist es denn schlimm, wenn Schokolade eigentlich nass wird?
Die lagen da ja dann bestimmt so eine halbe Stunde, ne?
Ja, ja, sicher.
Weiß nicht, ist auch nicht so geil, ne?
Nee, stelle ich mir auch nicht so gut vor.
Weiß nicht. Wir haben es in Alufolie gepackt. Aber ein bisschen schräg.
Ja, ich vermisse sowieso unsere ganzen Ostereier-Aktionen. Das war ja mal ein Spaß. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Bis wir 30 waren, bis ich 30 war, hat ja unser Vater oder unsere Mutter, haben ja hier irgendwie schön die Eier versteckt im großen Garten. Und dann war das ja einfach so zwischen Robin, dir und mir so eine Art Rugby-Spiel. Das muss man als Rugby
so kann man sagen. Oder? Der Jüngste hatte da
schlechte... Dass wir dann rausgeheizt, ja, sind und haben uns weggeprobt.
Der Jüngste hatte da schlechte Karten. Und bin ja auch Brillenträger, das der Einzige. Ich hatte das Nachsehen, aber Gerechtigkeit siegte, hinterher wurde gerecht geteilt.
Ja, man vermisst es. Ja.
Ja Mensch, dann ist der Feiertag ja gleich schon wieder zu Ende, ne? Und unser Podcast auch, wa?
So sieht's dann wohl aus. Aber ich hätte noch gerne so eine Art Türsteher für Karl Lauterbach. Wenn der wieder bei Lanz sitzt in der Runde und so ein Heribert Prantl die Leute, die immer drum rumsitzen und ihnen das nicht, die hören ihm nicht zu. Er sagt, das und das passiert und das ist ganz schlimm. Und dann reden die einfach so, ja, wir müssen aber trotzdem öffnen, weil die Menschen, wir müssen die also. Und dann sagt er so, ja, aber die neue Virus. Und dann sagen die, ja, aber man muss auch einkaufen können und so. Und das ist ja alles schön und gut, aber ich wünsche mir manchmal so einen Türsteher für Lauterbach, der dann so rauskommt und die so durchschüttelt und sagt, halt's Maul, hör dem doch mal zu.
Ja.
Oder ist das
Quatsch? Nee, da hast du recht. Ich finde, Karl Lauterbach ist der Einzige, dem man noch zuhören muss. Weil er wirklich so gut seinen medizinischen Background mit Wissen, mit Konzepten verbindet und das so nüchtern präsentiert. Ich lese da noch nicht mal eine Meinung mehr raus aus dem, was er sagt.
Nee.
Er ist wirklich, nein, fantastisch.
Ich finde, man sollte ihn klonen, dass er in zwei Talkshows, und das meine ich ernst, dass er in zwei Talkshows gleichzeitig auftritt, weil er einfach die klügsten Sachen sagt und man es einfach checkt. So, ja, genau. Vielleicht zwei Klons, dass er einfach... Vielleicht sollte man eine Lauterbach-Armee züchten.
Ja, diese Argumente sind so stichhaltig, die er bringt. Und,
ja,
und er hat ja auch dadurch einfach einen wahnsinnigen Einfluss. Aber noch besser wäre, er wäre Gesundheitsminister, das stimmt schon.
Das wäre das Allerbeste. Naja, so ist das nun mal. Als allerletztes wünsche ich uns allen, dass das irgendwie jetzt mit halbwegs okayem...
Ja, ich weiß auch nicht, solange dieses Riesenarschloch da in Brasilien an der Macht ist, weiß ich nicht gerade. Da kommen ja da irgendwelche, der züchtet ja durch seine ignorante Corona-Politik, ne, und sonst welche Mutationen da hoch. Da geht es natürlich immer wieder weiter. Ne? Da, egal, Hoffnung. Wir verbreiten Hoffnung.
Ja, das Beste wäre, wenn, das ist mein letzter Corona-Wunsch und meine letzte Corona-Fantasie, wenn sich alle Viren sozusagen zu einem Super-Alien-Mutterwesen zusammensetzen würden. Ein Viech, aber ohne Superkräfte, dieses Viech einfach auf alle Viren auf einem Haufen, sieht vielleicht aus wie so eine Kugel mit Noppen dran oder sieht aus wie Attila Hildmann, ist mir völlig egal. Und dann schießt man das so wie in so einem 50er-Jahre-Film oder Clint Eastwood kommt wie bei Tarantula mit so einem Jet an, mit Napalm und dann wird das einfach, Clint Eastwood soll das wegschießen, dieses Wesen. Ja. Und dann verbrennt das da wie die Tarantel und dann ist gut.
Ja.
So möchte ich heute vielleicht, so würde ich persönlich von meiner Seite diese Fantasien jetzt beschließen und für uns alle diesen Wunsch äußern und hoffen, dass es so kommt, dass Clint Eastwood mit dem Jet das Corona-Wesen besiegt. Und dann ist einfach Ruhe. Dann ist der Film aus, dann kommt der Abspann.
Ja, ja.
Was sagst du dazu?
Ja, das, da gehe ich mit.
Oder Bud Spencer und Terence Hill schlagen das Viech zusammen einfach. Ja. Das liegt dann da K.O. und geht einfach nach Hause. Vielleicht ist das nicht so negativ wie Napalm.
Ja.
Das kommt so ein Viech, die hauen das einfach zu Brei. Und dann, okay, tschüss, ich komme dann irgendwie in 1000 Jahren wieder. Auf Wiedersehen.
Finde ich auch gut.
Terence
Hill hat die Programmtipps von Kabel 1 gepostet, weil er war auch irgendwie 8-mal dabei oder so bei Facebook. Fand ich lustig.
Das ist natürlich...
Also, Kabel 1, ey, der Sender von Terence Hill, es ist nicht zu glauben.
Ja, die hauen das rauf und runter. Und das ist aber schön, die Leute brauchen tatsächlich gerade, glaube ich,
ja.
Die brauchen Zerstreuung und ich war ja etwas beteiligt an Laughing Out Loud und ich merke ein unfassbare Welle der Begeisterung für diese 6 Folgen, weil ich glaube, da gibt es auch diese Metaebene, die 10 Comedians dürfen nicht lachen und das ist so eine Entsprechung zu der Realität. Den Leuten ist das Lachen vergangen und dieses Laughing Out Loud ist wie eine Parodie darauf. Du darfst nicht lachen und wenn du lachst, dann fliegst du raus. Und gleichzeitig sind so 6 Folgen der Zerstreuung, das ist so komischerweise durch dieses Timing unfreiwillig wie so eine satirische Begleiterscheinung, wie so ein satirischer Kommentar zur Corona-Phase geworden. Habe ich mir selber so, ist mir das selber mal so in den Kopf gekommen.
Spiegel Online hat sich ja auch sehr positiv geäußert, oder? Ich muss es auch gucken. Ich bin da, bin kein Amazon Prime-Kunde, aber ja, die Folgen muss ich mir auch anschauen.
Guck dir das mal an und denk mal dran an diese Metaebene zur Zeit. Ich finde, da kann man philosophieren. Das war ja nicht das Konzept der Sendung, das gab es ja schon vor Corona. Aber der Zeitpunkt ist so, dass es wirklich ganz komische Parallelen hat.
Ah, schön.
Aber egal, was rede ich daher? Liebe Leute, guckt euch LOL an oder guckt euch nochmal was ganz anderes an, was nett ist. Kommt gut durch die Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, Simon, was sagst du dazu?
Ich sag tschüss.
Und ich sag auch tschüss. Auf Wiedersehen bis nächste Woche.
Bye, bye.